Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir in diese Woche startest und heute wieder mit einem Gesprächspartner im Podcast. Ich freue mich auf Daniel Kapfer. Daniel Kapfer ist Vorstandsmitglied der Deka und seit Mai 2020 Finanzvorstand der Deka und verantwortet als COO die Bereiche IT, Geschäftsservice und Organisationsentwicklung. Und ich möchte natürlich mit Daniel Kapfer rund um das Wertpapiergeschäft sprechen. Was sind Chancen, Herausforderungen, die er aktuell sieht? Die Deka geht mit der Ein-Depot-Strategie an den Start. Hierzu möchte ich natürlich wissen, was bedeutet das, was ist damit verbunden? Und natürlich werden wir auch über das Thema Neo-Broker sprechen. Von dem her freue ich mich auf eine spannende Folge zum Thema des Wertpapiergeschäfts mit Daniel Kapfer. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Kapfer. Ich freue mich sehr, dass Sie in meinem Podcast sind.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich hatte es im Intro schon gesagt, wir möchten rund um das Thema Wertpapiergeschäft uns unterhalten. Und das ist natürlich etwas, was immer spannend ist. Ich finde Kapitalmärkte einfach unfassbar spannend. So ging es mir schon bei der Ausbildung und das ist bis heute so geblieben. Und ich möchte gerne mit Ihnen vielleicht erstmal so ein bisschen globaler starten und Ihre Einschätzung haben, zu sagen, wenn Sie aufs Wertpapiergeschäft insgesamt gucken, jetzt aus Blickwinkel als Vorstand der Deka Bank, wo sehen Sie Chancen und Herausforderungen aktuell für die Institute und insgesamt in diesem Geschäftsfeld?
Ja, natürlich bin ich da nicht ganz neutral, sondern denke, das Wertpapiergeschäft ist natürlich sehr wichtig. Aber wie komme ich denn zu der Einschätzung? Ich glaube, wir stehen da gerade auch politisch an einem Moment, wo hoffentlich in Deutschland die kapitalmarktbasierte Rente auch daneben entsprechend wirklich einen Fortschritt macht. Ich glaube, bisher, um es mal ein bisschen plastisch zu sagen, waren wir nicht so ganz ehrlich zu den Menschen, als wir gesagt haben, mit einer gesetzlichen, einer betrieblichen Rente, dann passt das schon alles. Dann habe ich mich natürlich als Privatmensch auch nicht so mit dem Kapitalmarkt auseinandergesetzt. Und wenn wir jetzt endlich in eine Situation kommen, wo, wie auch immer das aussieht, ich ein Depot anlegen kann und in dieses Depot, so wäre meine liebste Variante, alles tun kann, das aber bei einer gewissen Haltedauer dann gefördert ist, entweder steuerlich oder durch Zuzahlungen, dann bekommen wir nochmal eine ganz andere Sicht auf die Relevanz des Kapitalmarkts auch für die Retail-Kunden. Und ich glaube, dann wird sich das auch in Deutschland nochmal deutlich entwickeln. Denn ich glaube, Amerikaner und Engländer sind jetzt nicht partout affiner, sondern die brauchen es einfach.
Ja, das sehe ich auch als Riesenchance. Vor allen Dingen dann eben auch Menschen, das Alter dann einfach auch mit im Wohlstand letzten Endes als nur mit der gesetzlichen Rente zu haben. Ja. Also eine absolute Chance, die da dahinter steht, der Kapitalmarktorientierung. Und wenn Sie so draufschauen, gibt es Herausforderungen, die Sie aktuell sehen?
Ja, ich denke, natürlich haben wir jetzt gesehen, dass sich das, was die Deka immer gerne als Wertpapierkultur beschrieben hat, sich eigentlich mit Corona dann entwickelt hat. Der Witz ist immer, hatten die Leute dann keine Zeit und haben dann auch mal auf den Kapitalmarkt geguckt oder was auch immer der Grund war. Aber wir sehen eine Wertpapierkultur natürlich, sehen wir, dass diese Wertpapierkultur aber noch ein bisschen anders funktioniert, als wir traditionellen Anbieter uns das vielleicht vorstellen. Klammer auf, ich meine traditionell übrigens positiv, Klammer zu. Denn wir sehen natürlich, dass es alles sehr stark in Selbstentscheidungsmodus erfolgt, dass es sehr stark auf Basis informeller Quellen, Social Networks, Freunde funktioniert. Und ich habe leider noch keine Chance gehabt, eine systematische Analyse dazu zu machen. Aber ich würde mal behaupten, da kommen Portfolien daraus, die jetzt nicht meine Meinung zu langfristiger Altersvorsorge erfüllen. Da kommen dann irgendwelche Tech-Stocks wahrscheinlich plus Kryptowährungen daraus. Das mag ja dann durchaus das sein, was gerade interessant ist. Ob das dann strukturierte Anlage für das Alter ist, wage ich mal zu bezweifeln. Also sag mal, das ist so ein bisschen das Risiko, dass wir wieder, ist jetzt nicht wie Telekom-Aktie, um das mal zu bemühen, aber dass wir eigentlich wieder uns stärker dem Kapitalmarkt zuwenden und dann gegebenenfalls aber doch wieder Frustrationen erleben, weil halt die Art, wie angelegt wird, doch sehr selektiv ist.
Ja, spannender Punkt, den Sie da ansprechen, und erinnert mich auch sofort natürlich an Manfred Krug damals. Die Telekom-Werbung. Die Menschen, die diesen Podcast hören und schon ein bisschen älter sind, können sich da sicherlich auch noch dran erinnern. Und das inspiriert mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, wenn wir da vielleicht mal näher hinschauen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Also ich habe 97 meine Ausbildung begonnen, da war das Webpack-Geschäft im Vergleich zu heute wilder Westen. Also WPAG gab es quasi noch nicht, weil man Dokumentation Pflichten anschaut, da konnte man wirklich noch mit dem weißen Blatt Papier einfach am Telefon mit den Kunden gemeinsam Wertpapiere handeln. Das ist heute massiv anders. Sie haben vorher gerade gesagt, dass, wenn man das Kundenverhalten sich anschaut, sehr stark das Thema der Selbstentscheiderquellen sich verändert hat und auch diese informellen Strukturen bezogen, wie komme ich vielleicht auf Informationen rund um Kapitalmärkte, die auch dann zu möglichen Risiko hinsichtlich der Asset Allocation führen können, dass man eben beispielsweise Technologie und Krypto war ja Beispiel, höher gewichtet, als es vielleicht sinnvoll ist. Was würden Sie sagen, wie hat sich aus Ihrem Blickwinkel das Kundenverhalten im Wertpapiergeschäft verändert?
Ja, also ich glaube, das Kundenverhalten ist in der Tat so, dass man erstmal das Thema, wo startet die Kundenreise, ist ja ein Wort, das man heute gerne bemüht. Und die Kundenreise startet halt irgendwo in den sozialen Netzwerken. Wie bin ich da vertreten als Anbieter, aber wie bin ich konnotiert als Anbieter? Jetzt natürlich mit generativer KI die Frage, startet sie nicht sogar in irgendwelchen Chat-Tools, sei es nun ChatGPT oder was auch immer, Perplexity. Und wie bin ich da positioniert? Dann kommt sicherlich aus meiner Sicht etwas, wo wir als Sparkassenfinanzgruppe, glaube ich, noch dran arbeiten, nämlich zu akzeptieren, dass für einfache Themen der Kunde vielleicht sagt, meine erste Wahl ist eben der digitale Kanal und der digitale Kanal die App. Und ja, da können unsere Stärke dann, glaube ich, schon auch zum Tragen kommen. Ja, dann wird es dann auch Momente geben, wo ich sage, ich möchte jetzt aber gerne mit einem Menschen über eine Anlageentscheidung sprechen, dessen Know-how nutzen und dessen Kompetenz durch, wie soll ich denn das sagen, Dinge überprüfen, die ich nur an den direkten Interaktionen sehen kann. Also ich glaube, da kriegt man als Mensch dann doch sehr viel mehr mit, als wenn man nur telefoniert oder was auch immer macht. Und von daher, das ist, glaube ich, dieses Rumdrehen der Customer Journey beginnt immer digital und wird dann auch mal physisch, ist aus meiner Sicht ein Punkt. Dann eben in was wird angelegt? Natürlich Kryptowährungen, haben wir jetzt ja aus meiner Sicht richtigerweise gesagt, möchten wir den Kunden ermöglichen, aber nicht in der Beratung. Das ist sicherlich ein Punkt. Und ich glaube, ansonsten tendiere ich aber manchmal auch dazu, in diesen Gesprächen zu sagen, die Grundmechanik ist übrigens komplett gleich geblieben. Also das ist ja manchmal interessant, wie man über Disruption von Geschäftsmodellen spricht und sagt, Wertpapier ist immer noch ein Wertpapier, und wie die Volkswirte darüber argumentieren, warum es Sinn macht, ist auch noch ziemlich unverändert.
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender, wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass natürlich bei aller Veränderungsgeschwindigkeit und neuen Technologien etc. man einfach gut beraten ist, auch mal drauf zu gucken und zu sagen, was ist eigentlich alles gleich geblieben. Und gerade wenn man das Banking sich anschaut, ich überblicke jetzt einen kürzeren Zeitraum wie Sie, aber dennoch einen langen, da ist es einfach so, dass, wenn ich Vertrauen als Beispiel nehme, das ist heute wie vor 10, 20 Jahren immer noch die Basis von allem, was letzten Endes Banking ausmacht. Und die Funktionsweisen hinsichtlich Wertpapiere, was Sie ansprechen, genauso. Also eben beides. Ich finde schon, was man sieht, der digitale Start, spannend, dass Sie das erwähnen, zu sagen, es geht eher in den sozialen Medien los und oder in Chat-Tools, wo Menschen sich vielleicht Erstberatung holen und dann eben auch die Möglichkeit, sich auch anderen Assetklassen wie Kryptos auch zu öffnen, auch als Sparkassenfinanzgruppe, das dem Kunden zumindest ohne Beratung, aber ihm die Möglichkeit zu bieten. Das dann wieder Stichwort Vertrauen. Wo lagere ich es vielleicht am liebsten? Welchem Anbieter vertraue ich meine Coins an? Dann ist natürlich die Sparkasse da natürlich mein Partner. Jetzt gibt es innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe der Deka das Thema der Ein-Depot-Strategie, die Deka für die Sparkassen entwickelt hat. Können Sie da vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal näheren Einblick geben? Was bedeutet das eigentlich und was ist damit verbunden?
Ja, ich glaube, wenn man auf die heutige Ausgangssituation guckt, dann lässt sich das ja am besten darstellen. Wir haben zwei Depots in der Sparkasse Finanzgruppe, mindestens zwei Depots, so muss man es ja fast formulieren, aber zwei wesentliche. Wir haben das DK Bank Depot, das die DK Bank führt, aber auch sehr deutlich in die Prozesse der Sparkasse integriert ist. Idee beim DK Bank Depot war ja letztendlich zu sagen, es gibt ein Depot, mit dem die Sparkasse keinen operativen Aufwand hat, in dem Fonds verwahrt werden können. Das schließt natürlich auch, Klammer auf, ETF ein. Und wir haben dafür gesorgt, dass es auch gewisse Formen von Zertifikate verwahrt werden können. Das sehr günstig angeboten werden kann, weil eins hätte ich, glaube ich, vorweg schicken sollen, das Depot ist aus Sicht der DK ja kein separates Produkt und aus Sicht des Kunden wahrscheinlich schon mal gar nicht. Sondern es ist irgendwie so eine Notwendigkeit, damit er eine Investitionsentscheidung treffen kann. Und das ist auch die Philosophie beim DK Bank Depot, kurz DBD, immer gewesen, zu sagen, es gibt es und es ermöglicht den Sparkassen relativ leicht, den Kunden ins Wertpapiergeschäft zu bewegen, bis hin zu, dass wir die Legitimationsprozesse so gestaltet haben, dass eben auch direkt eine Investition möglich ist und nicht Legitimation und erste Investitionen sozusagen zwei Prozessschritte sind. Zweites Depot ist ja das Depot B daneben entsprechend, geführt von der Sparkasse, produziert über die DWP, wo wir dann eben entsprechend typischerweise sehen, dass Sparkassen schlauerweise differenzieren und sagen, die größeren Depots führe ich selber mit Hilfe der DWP und die etwas kleineren führe ich dann mit der DK. Aber insgesamt ist dieser Zustand, wenn man jetzt wahrscheinlich meine Beschreibung schon hört, natürlich unbefriedigend, weil wie soll ich den Kunden jetzt im Zweifelsfall erklären, dass er zwei Depots hat und wie finde ich das denn in der Sparkasse von meinen Prozessen her, dass ich zwei Depotwelten bedienen muss? Ja, das ist immer das gleiche Thema, aber es werden trotzdem unterschiedliche Prozesse sein. Und insofern hat die Sparkasse Finanzgruppe ja relativ früh gesagt, das wäre doch eigentlich sinnvoll, wenn wir ein Depot hätten. Und über dieses eine Depot kann ich dann abbilden, was ich möchte. Und wir dann eben ja verschiedenste Anläufe, muss man ja so selbstkritisch sagen, in der Sparkasse Finanzgruppe haben, um das eine Depot dann auch darzustellen. Und jetzt zuletzt uns dann eben natürlich nochmal durch die eben schon mal angedeuteten Entwicklungen NeoPoker und Co. gefragt haben, wie muss dieses Depot eigentlich ausgestaltet sein, damit es auch wirklich die Bedürfnisse in Zukunft dann erfüllen kann.
Jetzt ist diese Ein-Depot-Strategie, wenn ich sie richtig verstehe, nämlich sehr, sehr stark natürlich eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung, die ich als Vorstand vor Ort letzten Endes treffe, so wie es einige andere Make-or-Buy-Entscheidungen auch gab, wenn man jetzt sich die S-Kreditpartner anschaut und den Staat damals war es eben auch die klassische Frage, was von meinem Privatkreditgeschäft möchte ich selber machen, was vielleicht mit SKP, mache ich alles mit SKP. Also eine klassische sozusagen Outsourcing-Entscheidung letztendlich bezogen auf jetzt in dem Fall des Depots. Was würden Sie sagen, was sind denn die strategischen Implikationen als Vorstand, wenn man jetzt vor dieser Entscheidung steht, mit der Ein-Depot-Strategie, die es abzuwägen gilt?
Ja. Ich glaube, wenn man mal drauf guckt als Sparkassenvorstand, das ist ja die Frage sicherlich, was habe ich für Vorteile, wenn ich das Depot selber führe? Dann ist, glaube ich, immer ein gewichtiges Argument ist die Frage, was kann in dem Depot verwahrt werden? Das ist aber sehr ein Gedanke, der sehr aus der Ist-Welt herauskommt. Also ich glaube, den kann man in Zukunft streichen, weil natürlich in der Ist-Welt das Verwahrspektrum DBD eingeschränkt war. Wir haben uns ja jetzt auch auf dem Weg gemacht, eine neue DK-Depot-Welt aufzubauen. Im Rahmen dessen werden wir auch voll verwahrfähig sein. Also das Thema kann man eigentlich aus meiner Sicht dann zur Seite legen. Zweiter Punkt ist, die Frage kommt immer mal und war jetzt in der Diskussion natürlich auch sehr intensiv. Wer hat denn dann die Kundenbeziehung? Da kann ich immer nur noch mal ganz klar sagen, die Kundenbeziehung hat immer die Sparkasse. Ja, es gibt dann eine juristische Vertragsbeziehung für das Depot halt zwischen dem Endkunden und der DK, aber das hat aus meiner Sicht ja nichts mit der Kundenbeziehung zu tun. Die Kundenbeziehung besteht ja aus was anderem. Und dann gibt es natürlich immer mal die Überlegung, wo kann ich denn Konditionen als Sparkasse individueller gestalten? Das kann ich natürlich, wenn ich selber der juristische Depotführer bin und nicht, wenn es die DK ist, wenn wir ein Angebot machen, dann hat das natürlich bundesweit einheitliche Konditionen. Das sind so die drei Themen, die ich immer wahrnehme auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Frage, ich denke, die Sparkassen, wie wir auch, sagen ja zu Recht, ich muss mal schauen, dass ich die richtigen Menschen überhaupt noch bekomme mit der entsprechenden Fachqualifikation. Und dann ist natürlich, denke mal, die ökonomische Überlegung ist immer, dann will ich diese Menschen doch eigentlich dort einsetzen, wo es mir am meisten bringt. Das ist aus meiner Sicht im Kundengeschäft logischerweise und nicht in der Administration von Depots, also hergeleitet. Das heißt auf Deutsch, der Vorteil ist natürlich, ich muss mich jetzt nicht um die Administration des Depots kümmern. Ich muss mich nicht um die regulatorische Weiterentwicklung kümmern. Ich muss mich nicht oder nur in Teilen um so lustige Dinge wie AGB-Umstellungen kümmern. Also aus unserer Sicht spare ich ja auch eine ganze Menge Aufwand, wenn ich eben sage, das kann ja gerne ein Partner produzieren, aber ich setze es im Geschäft mit meinem Kunden ein. Das ist, glaube ich, so die typische Abwägung, wie Sie es eben schon gesagt haben eigentlich.
Und von der Kundenseite merke ich keinen Unterschied, oder?
Nee, die Kundenseite soll, die Kundenseite soll im Zielzustand aus meiner Sicht so sein, dass ich sage, ich habe gerade bei der Sparkasse ein Depot eröffnet. Ich habe es auch immer in dieser Diskussion über Kundenschnittstelle gesagt. Ich würde gerne mal 10, 100 Menschen, die gerade die Sparkasse verlassen haben und ein Dekabank-Depot eröffnet haben, fragen, wo sie glauben, dass sie jetzt ein Depot eröffnet haben. Mhm. Und meine strenge Behauptung ist, sie würden sagen, 99 würden sagen, das habe ich bei der Sparkasse eröffnet. Also insofern, das ist ja unser Ziel und unser Auftrag als Deka, die Sparkassen im Wertpapiergeschäft zu unterstützen. Und wenn das so ist, wie ich es behauptet habe, dann haben wir genau unseren Auftrag erfüllt aus meiner Sicht. Also insofern genau so, wenn ich dann, vielleicht um das auch vollständig zu machen, das Bild, wenn ich dann natürlich so Dinge habe wie Legitimationsfragen, dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass ich als DK gezwungen bin, den Kunden direkt anzusprechen. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich auch immer vorher natürlich in der Diktion, dass wir die Sparkasse ansprechen und sagen, schau mal, da sind aus unserer Sicht die Legitimationsdaten unvollständig. Und theoretisch sollte das ja auch eine Interessensgleichheit sein, weil die Sparkasse den Kunden natürlich auch für ganz andere Dienstleistungen sauber legitimiert haben muss, ja.
Ja, und gleichzeitig ist es ja auch ein gewohntes Verfahren. Wenn ich hatte vorher das Thema SKP angesprochen, dann ist eben auch SKP die ausreichende Stelle des Kredits oder was ich, die LBS, die den Bausparvertrag vermittelt hat, etc., die öffentliche Versicherer. Also in dem Sinne ist es ja ein gewohntes, gelerntes Verfahren, dass ich natürlich als Kunde zwar rechtlich gesehen einen Vertrag habe mit X oder Y, aber dennoch ist Vermittler die Sparkasse und sozusagen Host der Kundenbeziehung, die letztendlich auch das Angebot vermittelt hat und die Kundenbeziehung hält.
Und das ist ganz ehrlich auch aus meiner Sicht die große Stärke der Sparkassenfinanzgruppe, denn bei steigenden Anforderungen an die Leistung, bei vielleicht weniger verfügbaren Fachkräften, ist es ja aus meiner Sicht umso wichtiger, dass ich mich als Sparkasse auf starke Verbundpartner stützen kann, die mir es eben erlauben, den Kunden weiterhin so umfangreich und so gut und so individuell zu bedienen, ohne dass ich mich um die Produktion jeder eigenen Leistung kümmern muss. Ja.
Und die Menschen, die jetzt gerade so vielleicht noch in dieser Entscheidungsfindung sind, in dem Prozess sind, abzuwägen, wie sie sich letztendlich positionieren sollen dort im Depotgeschäft, was ist denn da eine gute Stelle, Ansprechpartner, gibt es ein Unterstützungsangebot seitens der DK, um sozusagen diese Entscheidung vielleicht zu unterstützen?
Ja, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, mit uns vertriebsseitig zu sprechen, mit uns vorstandsseitig zu sprechen darüber, wie der aktuelle Stand ist. Ich glaube, wenn es aber mal abschichtet, sehen wir jetzt bei der grundsätzlichen Entscheidung momentan gar keine Notwendigkeit. Denn momentan ist es ja so, dass verschiedene Angebote sich eigentlich noch entwickeln. Das heißt, ich glaube, das Vernünftigste, wenn ich jetzt Sparkassenvorstand wäre, wäre eigentlich zu sagen, ich beobachte das mal, wie sich das entwickelt und ich kann mich zu einem deutlich späteren Zeitpunkt entscheiden. Ich glaube, was jetzt als Entscheidung nachvollziehbarweise auf den Tischen liegt, ist die Frage, wenn wir denn in der Sparkassen-App jetzt die Themenwelt Wertpapiere haben, wie positioniere ich mich denn, welches Depot dahinter hängt? Das ist aber aus meiner Sicht eine Einzelentscheidung für dieses Thema und die Gesamtentscheidung, wie möchte ich denn meine Operating Model, würde der neue Deutsch sagen, mein Betriebsmodell im Thema Depot gestalten in Zukunft. Ich glaube, da kann ich mir noch ein bisschen Zeit für nehmen. Erste Wahrnehmung, zweite Wahrnehmung. Mich würde es nicht wundern, wenn wir wieder da rauskommen, wo wir heute sind, nämlich dass die Vorstände schon sehr schlau gesagt haben, an welcher Stelle setze ich denn lieber, lasse ich das Depot die Deka machen und an welcher Stelle möchte ich es lieber selber machen.
Ja, also auch hybride Lösungen quasi. Ja.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, also ja, nein, ich kann es mir vorstellen und es gibt auch gute Argumente dafür und vielleicht hängt es auch ein bisschen von der Größe ab, dass ich nur das eine oder nur das andere mache. Ansonsten würde ich mich nicht wundern, wenn wir einige Stellen sehen, an denen wir zu einer Entscheidung kommen, wo das nach Kundengruppen differenziert wird.
Wenn ich so reflektiere, wir nehmen diese Folge Ende Oktober 2025 auf und gerade so reflektiere, die ganzen Strategieklausuren in den Häusern finden genau jetzt in diesem Zeitraum statt. Ich bin fast jeden Tag in einer und diskutiere mit Managementteams über viele strategische Implikationen und was bei allen sich wie ein roter Faden durchzieht, ist das Thema junge Erwachsene. Wie können wir die jungen Menschen adressieren? Ein Stück weit kommend aus schon auch die Veränderungen, die beispielsweise durch die Neobroker stattgefunden hat, wo eben Menschen sich dem Thema Wertpapiere eben leider nicht mit der Sparkasse genähert haben, sondern eben durch eine Verbindung zu einem Neobroker. Und eben die Frage, die daraus resultiert, was kann die Sparkasse tun, um auch sich dieser sehr, sehr wichtigen und bedeutenden Nachwuchskundschaft wieder stärker letztendlich zu widmen. Und da würde ich gerne mal mit Ihnen vielleicht auch mal aus dem Blickwinkel des Wertpapiersgeschäft reingucken. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie den Wettbewerb sehen und wenn man manche Zahlen sieht, dann sind die ja wirklich sehr beeindruckend, was den Neobrokern gelungen ist, Menschen Wertpapiergeschäft näher zu bringen. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um denn im Wettbewerb mit den Neobrokern wieder Boden zu gewinnen und als Sparkasse da auch als der Marktführer auch wirklich als der Marktführer auftreten zu können?
Ja, ich glaube, das ist sehr vielschichtig, aber ich denke, das haben wir erfreulicherweise erkannt. Der erste Punkt ist sicherlich so ein bisschen die Frage der Positionierung. Werde ich denn als Sparkasse gesehen als diejenige, mit dem ich dann auch im Wertpapiergeschäft als Kunde aktiv sein will? Oder sage ich, ja, da führe ich mein Konto, aber mein Depot führe ich irgendwo anders. Nicht, dass ich das jetzt einen rationalen Gedanken finde, um das gleich klarzustellen, aber den kann man, glaube ich, beobachten, den Gedanken. Und der muss ja irgendwo dran liegen, dass ich es nicht geschafft habe zu sagen, ich bin natürlich nicht nur im Konto, das ist ja gerade der Vorteil der Sparkasse überall Finanz, ich bin in vielen anderen Dingen auch ein kompetenter Ansprechpartner. Also, aber das hat jetzt auch aus meiner Sicht nichts mit Faktischem zu tun. Ich glaube, so die ganze Frage, wie bin ich positioniert, wie bin ich in sozialen Netzwerken, es ist halt teilweise mal etwas deprimierend, wenn man es mal die Mühe macht, ChatGPT zu fragen, nach wo soll ich denn Geld anlegen und sich dann mal anzuschauen, wie die Antworten sind. Also irgendwas ist da ja in der Positionierung, in der wir ran müssen. Und das müssen wir, glaube ich, ran über das, was ich vorhin sagte, über soziales Netzwerk, über viel prominenter aufzutreten, auch mal ein bisschen frecher aufzutreten. Also nehmen wir die Junior-Depot-Werbung von Trade Republic. Ich glaube, ich muss sie nicht beschreiben. Wahrscheinlich weiß jeder, das schreiende Kind, das sich auf den Boden wälzt. Da sind sicherlich ein paar Dinge, wo man aus meiner Sicht einfach ein bisschen lauter und bekannter werden muss. Das wäre so die erste Ebene aus meiner Sicht. Die zweite Ebene hatten wir eben schon. Das ist, habe ich eine einfache digitale Strecke? Dass wir das können, haben wir jetzt, glaube ich, beim S-Broker nachgewiesen. Ich glaube, wir weisen es auch in der S-App nach. Aber das trotzdem waren wir da nicht. Wir waren da sehr stark auf regulatorisch complianten Strecken. Und jetzt würde man gleich sagen, willst du hier vorschlagen, Strecken zu bauen, die nicht regulatorisch compliant sind? Nein, aber für mich war da der Investor das erste Mal so Eye-Opener. Ich bin dann auch, dürfte MiFID I und MiFID II Umsetzungen in Projekten machen und habe mich dann gefragt, ja, wo war denn jetzt meine ex-ante Kosteninformation? Und dann steht halt da, willst du die haben, dann musst du hier unten auf den Link klicken und dann komme ich halt das übliche PDF, aber ich bekomme es halt nicht vor die Nase gehalten, bevor ich überhaupt weitermachen kann. Also das sind so die Feinheiten aus meiner Sicht, wo man ja sagt, die berühmten 3 Klicks zum Trade bekomme ich die hin. Und dann ist sicherlich ein heißes Thema, wo aber, glaube ich, die Meinung des Wertpapierhauses differenzierter geworden ist, ist das Thema ETF. Ich glaube, eine Großzahl der Menschen, die über diese Strecken kommen, legen ja einen ETF an. Und ich glaube, wir haben das zu lange betrachtet als eine Kannibalisierungsdiskussion zwischen aktiven Fonds und ETFs. Wir haben jetzt mal in den DVDs, und ja, ich gebe zu, das ist natürlich keine ganz neutrale Grundgesamtheit, haben die Kollegen mal so eine spontane Auswertung gemacht und haben gesagt, na, sieh mal an, Menschen, die auch einen ETF in einem DVD haben, haben im Schnitt größere Depots und haben im Schnitt mehr aktive Fonds. Also insbesondere der letzte Satz erscheint natürlich erstmal erstaunlich. Ich glaube, er erscheint nicht erstaunlich, wenn man akzeptiert, dass es ein Einstiegprodukt in die Wertpapieranlage ist. Also insofern, auch das braucht es, glaube ich, mit klarer Positionierung dazu. Wenn ich es aber mal rumdrehen darf, wir haben mehr als die Neobroker. Also wir können all das, was die können, aber über die Sparkasse, über die Deka, über die Zusammenarbeit kann der Kunde auch mehr machen im Wertpapiergeschäft. Das heißt, wir sollten auch aus meiner Sicht sehr viel selbstbewusster auftreten und sagen, wir wollen das ja jetzt nicht imitieren. Ihr könnt einfache Dinge bei uns genauso gut machen, aber ihr könnt eben auch mehr machen, auf die Kompetenz eines Beraters aufbauen. Das ist hier die größte Ausbaustufe oder zwischendrin einen komplizierteren Ordertyp oder. Also insofern, das muss, glaube ich, das Credo sein, dass wir auch zu wenig noch ins Schaufenster stellen.
Ja, und es ist entscheidend, auch die innere Haltung. Diese innere Haltung ist ja, was Sie anfangs gesagt hatten beim Thema Social Media, schon eben die Frage, wenn ich irgendwie mir Finanzpodcast anschaue oder wenn ich mir anschaue, wie viele hunderttausende Videos es auf YouTube gibt zu irgendwelchen ETF oder Depot oder was auch immer, Strukturen etc. Und wie wenig Content dann eben halt von einer Sparkasse da zu finden ist, dann ist es natürlich das erste Einfallstor, was es gilt, da zu schließen. Aber eben auch dieses Standing hinsichtlich, dass es eben noch viel, viel mehr gibt, was teilweise einfach den Menschen überhaupt nicht bekannt ist. Letztendlich uns beiden ist es natürlich bekannt als Sparkassen-Nerds, nenne ich es mal. Aber die Frage ist ja, ist es der Kunden, weiß der Kunde letztendlich darüber Bescheid und kriegt der Kunde das auch mit? Also das eben, Sie haben vorher gesagt, mit den komplizierteren Ordertypen als Beispiel, die es eben auch möglich gibt und ich eben nie alleine bin, weil ich die Möglichkeit habe, auf einen Menschen zuzugreifen. Und auch da natürlich, das beobachte ich immer wieder, ist es von Haus zu Haus unterschiedlich, aber es gibt natürlich immer noch sehr, sehr viele Häuser, die noch daran glauben, dass Menschen in irgendwelche Filialen dann kommen müssen, um dann auf diesen Menschen zuzugreifen. Also auch das Thema digitale Kompetenz hinsichtlich digitale Zugriffsmöglichkeit auf eben Menschen, die mich dann beraten können etc. Auch hier gibt es noch einiges zu tun aus meiner Beobachtung für die Gruppe, um dann wirklich diesen Mehrwert am Kunden auch ausleben zu können.
Ja, und ich glaube aber, da ist auch natürlich ein Umkehrschluss drin und den vertrete ich komplett. Ich bin nicht, also ja, es gibt vielleicht 10% der Menschen, die sagen, ich kann 100% meiner Dinge digital machen. Aber ich denke, Sie haben es vorhin gesagt, ich glaube, jemand anderem mit meinem Geld umgehen zu lassen, um es mal so allgemein zu formulieren, in unserem Fall es anlegen zu lassen, das erfordert Vertrauen und Vertrauen entsteht zwischen Menschen eigentlich im persönlichen Kontakt. Also insofern, da glaube ich, gibt es immer eine Rolle. Aber ich glaube, man muss ja halt definieren, an welcher Stelle. Ich hatte jetzt mal ein Gespräch mit einer Bank, die auch Multikanal macht in einem anderen Land. Und die hat gesagt, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, sie möchten eine Überweisung vornehmen oder was auch immer, ich mache es mal in einem trivialen Beispiel, dann werden die Beratenden in der Bank so geschult, dass sie das Handy rausholen und sagen, ich zeig dir mal, wie du das in der App machen könntest. Mit dem Ziel, dass die Kapazität der Mitarbeitenden halt auf andere Dinge gelegt wird, auf Beratungssituationen oder ähnliches. Und das klingt erstmal abstrus im Sinne von, bist du wahnsinnig, den Kunden in die digitale Welt zu verweisen? Aber ich glaube, im Sinne einer Frage, was sollte ein Mitarbeiter in der Filiale tun und nicht tun, fand ich das einen ganz spannenden Gedanken.
Ja, interessant. Jetzt hatten Sie am Anfang bei unserer Beleuchtung rund um Chancen und Herausforderungen im Wertpapiergeschäft gesagt, eine Chance, die Sie sehen, ist auf jeden Fall die politische Diskussion zur kapitalmarktbasierten Rente. Vielleicht da nochmal zum Ausblick. Wie bewerten Sie denn die aktuelle politische Diskussion da um die Frühstartrente und welche Implikationen hat das für Sie als Deka?
Ja, das ist ja so durch so Wellen gegangen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, hat sich bei mir da wahrscheinlich so ein bisschen das, was viele Menschen, glaube ich, ohnehin über Politik denken, festgesetzt. Mal schauen, wie es dann wirklich ausgeht. Aber mit der Vorrede jetzt weggenommen, halte ich die aktuelle Diskussion wieder für genau richtig, nämlich von einem geförderten Depot zu sprechen. Jetzt kann ich ja entweder sagen, ich verzichte auf steuerliche Komponenten im Rahmen der Anlage oder das, was jetzt eben, glaube ich, jetzt in der Diskussion ist, es gibt eben einen Zuschuss sozusagen dazu. Beides ist ja aus meiner Sicht genau das richtige Modell. Ich betone das auch gerne deshalb nochmal eine Abgrenzung. Ich glaube, gab ja mal vor 3, 4 Jahren so die Idee, der Staat nimmt Geld, legt es am Kapitalmarkt an, die daraus hoffentlich erzielten Erträge schiebt er wieder in das umlagenbasierte Rentensystem. Das wäre natürlich aus meiner Sicht irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da ein höfliches Wort für finde. Das wäre eine ziemlich komische Konstruktion gewesen, um es mal so zu nennen. Und so finde ich es eigentlich sehr viel sinnvoller. Zwischenzeitlich gab es ja auch mal so Ideen, es muss aber dann doch der Fonds für die Kernenergie Mittel dann eben entsprechend managen und es gibt dann einen staatlichen Manager für fest definierte Themen. Das fände ich jetzt auch wieder eine nicht sinnvolle Idee. Also ich glaube, wir müssten wirklich in eine liberale Idee reinkommen. Der Kunde legt an und wenn er das nicht nur für ein halbes Jahr tut, sondern für einen gewissen Zeitraum, dann ist es eben Zuschuss. Also so einfach sollte es aus meiner Sicht sein. Ich bin mal gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich verorte in Deutschland noch immer so ein gewisses, wie soll ich das sagen, komisches Verhältnis zum Kapitalmarkt. Insofern bin ich gespannt, ob es da auch wirklich rauskommt.
Ja, ich glaube, da sind wir alle gespannt, ob es rauskommt und wie es dann auch wirklich rauskommt, was dann die Rahmenbedingungen sein werden, wenn es rauskommt. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr wertvolle und wichtige Diskussion, so wie Sie es ja auch am Anfang schon bestärkt haben, für die Menschen da auch letzten Endes dann staatlich gefördert am Kapitalmarkt zu partizipieren.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss, Herr Kapfer, wenn die Menschen, die jetzt gerade hier zuhören, noch mittendrin sind in den strategischen Diskussionen rund um Zukunftsstrategie insgesamt fürs Institut, aber eben da natürlich auch für das Wertpapiergeschäft. Was sind Elemente, wo Sie sagen, darüber sollten Sie auf jeden Fall nachdenken?
Ja, ich denke, das ist einmal das Thema Kundengruppen, was wir eben hatten. Und da ist ein bisschen unsere Beobachtung, dass die Diskussion über die jungen Kunden vielleicht dazu führt, dass eine Kundengruppe derzeit gar nicht genug im Fokus steht. Das sind nämlich die, die eigentlich als nächstes erben. Also ich sage jetzt mal pauschal 30 bis 45. Das sind wir eben nicht bei den ganz Jungen, sondern sind wir bei denen vielleicht über die nächsten 5 bis 10 Jahre das Vermögen landet, das wir heute verwalten dürfen. Also eigentlich aus meiner Sicht ja natürlich im Sinne einer kürzeren Sicht die viel wichtigere Kundengruppe. Jetzt will ich nicht sagen, den einen machen, den anderen nicht, aber doch noch die nicht außen vor lassen aus meiner Sicht. Das wäre natürlich sehr wichtig. Ich glaube, viele Häuser machen das natürlich schon extrem gut, sich wirklich auf die Kundenbeziehungen zu fokussieren und nicht das Thema Produktspektrum zu breit zu ziehen. Also ich glaube, wir haben jetzt gestern wieder gehört, dass die Dinge, die wir empfehlen als Fokusprodukte, dass die in unserem Nettoabsatz irgendwas von 2/3, glaube ich, ausmachen. Also es funktioniert, sich auf Dinge zu fokussieren, will ich damit sagen, und eben das Produktspektrum nicht zu breit zu ziehen. Und ich glaube, dann, und das ist, unterschätzen wir immer wieder, denke ich mal, was da alles auf die Sparkasse einprasselt, dann auch die Werkzeuge zu verwenden, die wir versuchen bereitzustellen. Also natürlich haben wir schon eine sehr gute Ausgangslage dann mit dem OS Plus, aber wir haben ja im Wertpapiergeschäft mit dem S-Invest Manager auch noch eine Plattform für die Steuerer und Berater geschafft, mit denen sie auch letztendlich das Geschäft aus meiner Sicht dann ja deutlich besser planen, strukturieren, kontrollieren können. Also auch zu schauen, wie man das hinbekommt. Und ich denke, eine Sache, die liegt mir noch am Herzen, wir müssten eigentlich, ich formuliere es jetzt mal so ironisch, jeden Tag grinsend durch die Gegend laufen. weil wir eigentlich einen riesigen Anteil von Kunden haben, nach meinem Verständnis, die wir noch gar nicht geschafft haben, ins Wertpapiergeschäft zu bekommen. Also wenn wir die Zahl der Konten nehmen, die wir als Organisation führen dürfen und vergleichen das mit der Zahl der Depots, dann kann da was nicht stimmen. Dann haben wir deutlich zu wenig Depots. Und wenn wir das schaffen würden, diese Kundengruppen stärker zu aktivieren, dann haben wir, glaube ich, noch ein ordentliches Potenzial. Und das ist auch ein Thema, über das ich dann stärker nachdenken würde und eventuell dann auch überlege, wie ich das halt über modernere Mechanismen der Ansprache vielleicht hinbekomme, ohne dass ich dafür unendlich viel mehr Menschen brauche. Das ist, glaube ich, wenn man über Wachstum denkt, klar, im Vertrieb ist immer erstmal das vorhandene Potenzial der Kunden auszuschöpfen, mit dem man direkt in Kontakt steht, ist immer eine gute Strategie. Aber wenn man noch über weiteres Wachstum nachdenkt, dann würde ich darüber noch nachdenken.
Großartig. Vielen Dank, Herr Kapfer, für die spannenden Einblicke und gerade was Sie angedeutet haben hinsichtlich der Erbengeneration. Das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da kann ich wirklich auch nur das bekräftigen, was Sie gesagt haben, sich einfach mal anzuschauen, wie viele Erträge quasi sterben in den nächsten 10 bis 15 Jahren, was das ausmacht. Und da sieht man den riesigen Bedarf, da auch dafür zu sorgen, dass eben schon frühzeitig die Menschen auch dann begeistert sind von der Sparkasse als Finanzdienstleister, um dann eben auch das ererbte Vermögen dort weiter anzulegen, neben den anderen Punkten, die Sie gesagt haben. Von dem her, da war ganz, ganz viel Spannendes sicherlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer drin. Ich würde Sie unten verlinken in den Shownotes mit Ihrem LinkedIn-Profil. Das heißt, auch hier die Möglichkeit, nochmal Kontakt aufzunehmen, als auch zu den Vertriebsansprechpartnern in den jeweiligen Regionen, wie Sie es gesagt haben. Erstmal danke für unser spannendes Gespräch, Herr Kapfer.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht und ich freue mich sowieso über Feedback dann auch über LinkedIn oder andere Kanäle.
Danke Ihnen. Ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für dich und das Wertpapiergeschäft deines Instituts. Und wie ich angesprochen habe, du findest in den Shownotes den Link zum LinkedIn-Profil von Daniel Kapfer. Und ich freue mich sehr, wenn du in 2 Wochen wieder hier bist, diesen Podcast abonnierst und auch gerne weiterempfehlst und wir uns dann in 2 Wochen wieder an dieser Stelle hören. Hab einen wunderbaren Wochenverlauf.